Liebe Zuhörerinnen, sehr verehrte Zuhörer, auch heute darf ich euch zwei sehr schöne Weihnachts-Adventgeschichten vorlesen und erzählen. Wie ich das Glöckchen entdeckte von Günter Göpfert. Das Christkindl, das sich bei unseren Großeltern einstellte, beglückte uns Kinder schon immer am Sonntag vor dem Heiligen Abend. Das war eine liebgewordene Familientradition. Und für meine Schwester und mich bedeutete dies im Hinblick auf das Fest daheim bei unseren Eltern schon den ersten großen Schritt in die Weihnachtsseligkeit. Aber als ich dann zur Schule ging, kamen mir doch bald Bedenken über das Amt des Christkindls. Es war mir nämlich aufgefallen, dass kurz vor der Bescherung immer Oma das Zimmer verließ, vermutlich um das Glöckchen im Weihnachtszimmer zu läuten. Opa wurde aber nicht müde, meine Zweifel durch allerlei Einfälle zu zerstreuen. Doch selbst das in der Eile von den himmlischen Heerscharen offengelassene Fenster und eine Flocke Engelhaar am Vorhang vermochten mich bald nicht mehr so recht zu überzeugen. Als dann einmal wieder Großmutter hinausging, um, wie sie sagte, nach dem Christkindl zu schauen, wähnte ich, dass das Übliche geschehen würde. Aber nach einer Weile kam sie wieder, ohne dass das vertraute und so sehnsüchtig erwartete Läuten unserer Tantalusqualen ein Ende bereitet hätte. Scheinbar endlose Sekunden und Minuten verrannten, in denen wir so mäuschenstill waren, dass wir das Ticken der alten Küchenuhr wie Lärm empfanden. Und da geschah es, dass Opa, der sich soeben die Pfeife gestopft hatte, die Streichholzschachtel entglitt und zu Boden fiel. Ich bemerkte, dass er sich schneller bückte, als er es sonst tat. Und dass er dann unverhältnismäßig lange und so, als ob er die Zündholzschachtel erst unter der Ottomane hervorholen müsste, in kniender Haltung hantierte. Und just in jenem Augenblick ließ das Glöckchen im Wohnzimmer seine erlösende Stimme ertönen. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich über den seltsamen Zusammenhang zwischen Streichholzschachtel und Glöckchen nach. Dann aber hatte ich Wichtigeres zu tun und eilte den anderen voraus, dem Lichterbaum und den Geschenken entgegen. Schon während wir nach altem Brauch die Weihnachtslieder sangen, waren meine Blicke auf der Wanderschaft und zu bestaunen gab es für wahr genug. Opa hatte ein herrliches Krippel gebastelt, mit dem Stall, der Grotte für die Hirten, dem Schaf, dem Ziehbrunnen und von einer kleinen Brücke überspanntes Bächlein nahm dieses Wunder die ganze Fläche des Wohnzimmertisches ein und war obendrein von einer typisch bayerischen hölzernen Weidezaunanlage eingefriedet. Nun wusste ich auch, warum der Leimtopf wochenlang nicht mehr kalt geworden war und warum wir vor unserem Herbstausflug nach Grünwald Moos und Baumrinde, Nagelfluhbrocken und Äste mitgebracht hatten. Jetzt fand ich diese seinerzeit gesammelten Dinge von Opas Hand gleichermaßen kunstgerecht wie liebevoll verwandelt rund um das Krippel vereint. Noch aber hatte ich nicht alle Geschenkegebühren bewundert. Da fiel das milde Kerzenlicht auf eine Laubsäge und gleich daneben stand ein Setzkasten mit einem Alphabet aus Gummibuchstaben, die mich Monate später zum Setzer, Drucker und Verleger meines ersten Gedichtes werden ließen. An jenem letzten Adventssonntag freilich hatte ich redlich Mühe, die einfachsten Grundregeln des Setzens zu begreifen. Und beinahe hätte ich alles andere darüber vergessen. Doch als mir einmal eine Gummiletter wie ein Floh davonsprang und ich auf meiner Suche unter die Ottomane kroch, erinnerte ich mich plötzlich wieder der vorhergegangenen Situation. Ich erspähte auch sogleich das Ende einer Schnur, die, wie ich ahnte, den einfachen Mechanismus des Glöckchens betätigte und läutete Sturm, bis man mich am Hosenboden aus meinem Versteck holte. Großvater schwankte zwischen Ernst und Heiterkeit, aber als ich ihn ob meiner Entdeckung siegessicher anstrahlte, ging auch über sein Gesicht ein breites Schmunzeln. »Dir kann man halt nichts vormachen, du Schlaumeier«, hat er dann gesagt. Und es klang eher wie Bewunderung, denn wie Tadel. Opa ist seit vielen Jahrzehnten tot. Sein Krippel aber lebt noch heute. Und mit ihm lebt auch die Erinnerung an die Tage der Kindheit und an das versteckte Weihnachtsglöckchen, das ich einmal geläutet habe. Und noch eine weitere sehr schöne Adventgeschichte von Gerd-Heinz Mohr, Tierlegenden um die Flucht nach Ägypten. Die Aussagen, die die Bibel zur Flucht der heiligen Familie macht, sind knapp. Nach Matthäus erschien ein Engel dem Josef im Traum und befahl ihm: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Soweit das Evangelium. Und nun zur Geschichte. Während Josef also mit der Gottesmutter vorwärts hastete, um den hinter ihr herjagenden Kindermördern zu entgehen, war eine Wachtel am Weg. Die fand dieses Verfolgen und Versteckspiel sehr lustig und meinte, dumm und wichtigtuerisch, wie sie war, mitspielen und den Verfolgern einen Hinweis geben zu sollen. Deshalb rief sie laut: Hier sind sie, hier sind sie! Und beinahe hätte sie damit das größte Unglück angerichtet. Da aber kam eine kleine Bachstelze, die machte alles wieder gut, indem sie wie ein winziger Straßenfeger mit ihrem wippenden Schwanz den Sand so über den Weg verteilte, dass die Fußspuren Marias und von Josef verschwanden und die Soldaten des Herodes die Fährte verloren. Da segnete Maria die Bachstelze und verlieh ihr, dass kein Mensch ihr jemals etwas zuleide tun werde. So ist der muntere Wippschwanz bis heute überall beliebt und man glaubt sogar, es bringe Glück, wenn er einem über den Weg läuft. Die Wachtel, die kann aber nicht mehr so hoch fliegen wie andere Vögel. Sie huscht durch die Ackerfurchen, als besäß sie gar keine Flügel und hätte ein schlechtes Gewissen. Ängstlich versteckt sie sich in den Getreidehalmen oder im hohen Gras und ruft immer noch etwas, das klingt wie: Hier sind sie, hier sind sie, hier sind sie. Wer Schafe näher kennt, weiß, dass sie keineswegs so niedlich und freundlich sind, wie die kleinen weißen Lämmlein auf den Postkarten Glauben machen. Sie können sehr frech und hartnäckig sein, und wenn sie wollen, sind sie auch gar nicht dumm. Dass sie aber mit ihrem Bäh-Bäh-Geschrei auf uns so borniert und töricht wirken, hängt auch mit der Flucht aus Bethlehem zusammen. Damals nämlich konnten die Tiere noch sprechen und sie verstanden auch genau, was die Menschen sagten. So hat ein Schaf irgendwo in einem Dorf nicht allzu weit von Bethlehem, von der wunderbaren Geburt, wie auch von dem geplanten Kindermord sowie der Flucht und der Verfolgung gehört. Es wusste also, denn es war nicht dumm, gleich Bescheid, als Josef mit dem Esel vorüber hastete, auf dem Maria und das Christuskind saßen. Und es wollte sich wichtig tun und schrie aus Leibeskräften, aus Bethlehem, aus Bethlehem. Still, still, bat die Mutter Maria, verrat uns doch nicht, da kommen ja schon die Kriegsknechte. Aber das Schaf schrie, aus Bethlehem, aus Bethlehem, dickköpfig weiter. Nun, so verstumme für immer, rief Maria. Da blieb das nächste Bethlehem dem Schaf im Halse stecken. Es kam nur mehr ein klägliches, stotterndes Mäh, Bäh, und dabei blieb es. Aber wer von euch ist darüber im Bilde, wie die Kreuzspinne zu ihrem Kreuz gekommen ist? Auch aus Anlass der Flucht nach Ägypten. Da war die heilige Familie nämlich plötzlich mitten im Felsengebirge unmittelbar dem Gefangenwerden ausgesetzt. Ein paar Kehren tiefer am Weg nahten die Kriegsknechte des Herodes. Sie hatten die Verfolgten schon erspäht und schrien triumphierend zu ihnen herauf. Was also tun? Josef lenkte den ermatteten Esel nach links hinüber in einen Steinbruch, denn er hatte da eine dunkle Öffnung erblickt, die vielleicht Zuflucht bot. Es war in der Tat eine tiefe Höhle, durch deren verfallenen, engen Eingang sich die drei samt dem Tragtier hindurch wagten. Aber wie sollte man die Häscher abhalten, auch dort zu suchen? Da ließ sich eine Spinne von oben herab, beschaute neugierig die Lage und erkannte, was geschehen müsse. Eilig spann sie ihre Fäden zu einem großen, dichten Netz, auf das Josef dann etwas Staub warf. Als die Soldaten auch in den Steinbruch kamen und das niedrige Loch gewahrten, sagten sie zueinander, »Seht nur, das alte graue Spinngewebe vor dem Loch! Da können die Flüchtlinge ja wirklich nicht durchgekommen sein.« Und so ritten sie weiter. Die barmherzige Spinne aber trägt zum Gedenken der wunderbaren Hilfe, deren Werkzeug sie war, ein dunkles Kreuz auf dem Rücken. Viele Menschen halten sie für glückbringend. Aber manche ganz putzwütige Hausfrau traut sich auch, sie aus der Zimmerecke zu vertreiben.